Sie hören einen Podcast der Sendung Bücherbar mit Richard Schäfer.
Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zur Bücherbar hier auf Radio Frei. Mein Name ist Richard Schäfer und ich begrüße auch die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB aus Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno aus Nordhausen und vom Radio OKJ in Jena. Gast im Studio ist heute Michael Kirschlager, Leiter des Verlages Kirschlager, Verlag für Kriminal- und Rechtsgeschichte und Thüringer Kulturgeschichte. Michael, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Guten Morgen, lieber Richard.
Wir haben uns lange nicht gehört und gesehen und deswegen habe ich gedacht, wir müssten uns mal wieder um das Verlagsprogramm deines Verlages kümmern, denn du bist ja seit 20 Jahren auf dem Markt.
Ist das ja, richtig? Ja, schon seit 1995, das ist jetzt schon über 20 Jahre.
Das zeugt ja von Engagement, von Kontinuität, von Durchsetzungsvermögen. Und meine erste Frage, woher kommt die Motivation für diese Arbeit?
Ich wollte eigentlich immer Schriftsteller werden. In dieser Brust schlägt ein Schriftstellerherz. Und meine Frau lacht immer, wenn ich die Geschichte erzähle. Aber mit 9 habe ich meinen ersten Roman geschrieben. Es war ein Kriminalroman. Der wurde leider nie veröffentlicht. Das Manuskript ist verloren gegangen. Danach folgte gleich mit 10, 11 folgte ein Ritterroman. Und da siehst du schon, wohin die Reise schon als Kind bei mir ging. Ich wollte nie was anderes werden als Ritter und Schriftsteller. Walter von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach, das sind meine großen Vorbilder. Und die waren auch ihre eigenen Verleger irgendwo. Waren die auch ihre eigenen Verleger. Die hatten immer ihr eigenes Buch dabei, Unikate. Und von daher ist das bei mir eine ganz alte Geschichte. Ich glaube, ich kann auch gar nichts anderes.
Das wollen wir jetzt einfach mal so stehen lassen. Aber jemand, der sich Wolfram von Eschenbach oder Walter von der Vogelweide als Vorbild nimmt, da gibt es so viele nicht. Du hast dich aber in deinem Verlagsprogramm in den letzten Jahren auf Kriminal- und Rechtsgeschichte konzentriert. Das sind also Themen, die für viele interessant sind und Stoffe, die wahrscheinlich in den Archiven überall herumliegen, aber nie bearbeitet werden. Was reizt dich an diesen Stoffen?
Naja, ich habe ja Geschichte studiert und hauptsächlich die alte Geschichte Thürings, Mittelaltergeschichte. Und da stößt man in den mittelalterlichen, spätmittelalterlichen Chroniken, in den allerersten, stößt man immer wieder auf skurrile, bizarre, obskure Kriminalfälle. Und als Student habe ich mir damals schon die ersten Geschichten rausgeschrieben. Also ich habe die schon mal gesammelt. Und daraus entstand ein ganzes Verlagsprogramm. Weil nur vom Mittelalter, nur von den Rittern und den Steinschleudermaschinen kann man irgendwo nicht leben. Man muss da schon mal auch in die Breite gehen. Und dann kommt das eine zum anderen. Dann lernte ich Kriminalisten kennen, Leser, die mich darauf angesprochen haben. Mensch, Micha, frag doch mal zum Beispiel den Klaus Deitzky. So, dann hatte ich eine Lesung mit Klaus Deitzky, einem alten Kriminaloberrat außer Dienst, der ja auch schon bei dir in der Sendung war. 3 Bücher haben wir mit ihm zusammen gemacht. Und auf einer Lesung von Klaus kam Heinz Thiers in Gera zu mir, der jetzt 2 Bände geschrieben hat, Mordfälle im Bezirk Gera. Gegenwartsfälle, Zeitgeschichte aus der DDR.
Mit denen ihr erfolgreich durch Thüringen tingelt.
Ja, über 200 Lesungen. So, und in den letzten 1,5 Jahren habe ich Heinz Thiers ermuntert, mit seinen alten Netzen, die er noch hat, mit Kriminalisten, die ehemals Leiter von Morduntersuchungskommission gewesen sind, an einem Buch zu arbeiten über die Spitze des Eisberges, über die Serienmörder der DDR. Weil da gibt es auch viele Fernsehsendungen und teils sind in den Fernsehsendungen, wird das auch nicht alles so ganz korrekt dargestellt. Und da habe ich jetzt demnächst mit dem Heinz Thiers ein Buch, das wird erscheinen, die Serienmörder der DDR. Das ist natürlich ganz schwerer Stoff und schwer zu lesen und zu ertragen. Aber wir haben eine Leserschaft in den letzten 20 Jahren uns erarbeitet, die Autoren und ich, die regelmäßig unsere Bücher kaufen und auch sammeln. Und da sind historisch interessierte Menschen dabei, da sind aber auch Kriminalisten dabei, da sind Rechtsmediziner dabei, da sind Psychologen dabei, da sind Lehrer dabei, aber auch völlig normale, einfache Leute, die Interesse haben an solchen Kriminalfällen. Und da haben wir das Spektrum jetzt vom späten Mittelalter bis zur DDR-Zeit. Da sind wir jetzt dabei und decken den Zeitraum mit Kriminalfällen ab.
Michael, nun ist ja dieses Stoffgebiet unheimlich arbeitsintensiv. Es ist ja etwas anderes, als wenn sich ein Autor zu Hause hinsetzt und aus Fantasie einen Roman über eine Burg oder eine Stadtgeschichte schreibt oder irgendetwas anderes. Hier diese Kriminalgeschichten haben ja konkrete Fälle als Basis. Die müssen ja erstmal aufgearbeitet werden. Die müssen aus der heutigen Sicht betrachtet und bewertet werden. Und dann muss man natürlich auch mit einer gewissen Distanz Wertungen vornehmen. Aber das ist Arbeit. Und das ist richtig Arbeit. Bevor da überhaupt das erste Wort geschrieben ist, muss da schon Arbeit geleistet werden.
Ja, das wissen unsere Autoren. Wir haben einen Autor, zum Beispiel Frank Escher. Frank Escher, der Thüringer Mordpeterwall. Frank Escher arbeitet jetzt an seinem dritten Band. Die ersten beiden Bände waren auch sehr erfolgreich bis jetzt. Frank Escher ist Archivar. Frank Escher liest alle alten Handschriften. Frank Esche weiß, wie eine Kriminalakte aufgebaut ist. Er weiß, wo die Akten liegen. Er kommt auch an die Akten ran als Archivar. Und so wie manche Leute die Zeitung lesen, liest er die alte Handschriften. Und der Archivar, das Archivarische, das ist Knochenarbeit. Das ist wie die Arbeit des Historikers. Das ist Knochenarbeit. Ja. Und aber trotzdem entsteht da ein Band in einem Jahr. Also wir arbeiten völlig anders als zum Beispiel ein Kriminalromanschriftsteller, der in seiner Fantasie viel schreiben kann. Wir verarbeiten immens viele Details. Es gibt in unseren Büchern keine Plots, da gibt es keine spannungsgeladenen Handlungsaufbau. Es ist relativ klar, wer bei uns der Täter ist, weil das steht schon vorne in der Überschrift drin. Aber wir rekonstruieren diese Fälle. Wir beschreiben die Aufdeckung des Falles, die Aufklärung des Täters. Wir beschreiben auch Urteile. Wir hinterfragen auch Urteile, ohne dass wir uns jetzt hinstellen und sagen, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber es gibt manche Urteile, die sind nicht erklärbar. Auch nicht für den Leser, auch nicht für uns. Das alles, da haben wir Spezialisten als Autoren.
Und das wird von den Leserinnen und Lesern auch honoriert, denn du hast gesagt, ihr habt einen Leserstamm, der sich also speziell auch auf diese Art Literatur konzentriert hat und der darauf wartet, was kommt von Dalsky oder was kommt von Thiers als nächstes.
Ja, wir sind, mit Hans Thiers zum Beispiel hatte ich das, wir waren in einem Dorf, das will ich jetzt nicht näher nennen, wir waren in einem Dorf, dort geschah auch ein schrecklicher Kindesmord. Und über diesen Fall haben wir in dem Dorf nicht gesprochen, obwohl Hans Thiers mit seinen MUK-Leuten diesen Fall aufgeklärt hat. Aber wir haben dort eine Buchlesung gemacht, der ganze Saal war voll. Über 100 Menschen waren in einem Dorf, was knapp 300 Einwohner hatte, in diesem Saal. Wir haben über Kriminalfälle im Bezirk Gera zu DDR-Zeiten gesprochen, aber diesen Fall, dieses Ortes, den haben wir bewusst weggelassen, weil auch die Leute über den Fall nicht reden wollten, weil da bekannt war, wer es näher wissen wollte, konnte im Buch nachlesen. Und so geschieht das und so passiert uns das überall, wo wir hinkommen. Weil wir mit den Autoren, wie zum Beispiel mit Klaus Dalsky oder mit Hans Thiers, haben wir lebende Quellen. Das sind Zeitzeugen. Das waren die ermittelnden Kriminalisten. Einen besseren Autor für ein solches Buch kann man überhaupt nicht kriegen, als den Kriminalisten selbst. Und wenn die Kriminalisten auf der Bühne stehen und ihre Fälle von ihren Fällen erzählen, dann ist im gesamten Saal, es ist immer mucksmäuschenstill. Und der Kriminalist war dabei, der ist authentisch. Ich kann das Wort schon gar nicht mehr hören. Alles ist mittlerweile authentisch und alles ist nachhaltig. Aber bei denen trifft das wirklich zu, bei diesen Autoren trifft das wirklich zu.
Das ist natürlich auch interessant für die Leute, wenn sie mit Fällen konfrontiert wurden, die in ihrer Umgebung tatsächlich passiert sind und wo es vielleicht auch noch Leute gibt, die sich an diese Fälle erinnern oder die unmittelbar als Zeugen oder als Nachbarn das miterlebt haben. Das hat natürlich da auch den besonderen Reiz. Sind die DDR-Kriminalisten besonders erfolgreich gewesen?
Also die es ist einfacher, einen Mord aufzuklären als einen Kaninchendiebstahl. Also das ist klar, das weiß man. Wir haben eine Aufklärungsquote von 97-98%. Das ist jetzt nicht geschönt oder gefärbt, sondern das ist tatsächlich so. Die DDR-Kriminalisten waren hervorragend ausgebildet. Die hatten alle Universitätsabschluss, die Leiter der MUKs. Die waren personell stark besetzt. Die hatten super Technik. Ende der 80er Jahre war die DDR-Kriminalistik mit dem FBI auf einem Stand. Also die Amerikaner und wir in der DDR, wir waren, was die Aufklärungsquoten, was die Technik, was die Arbeit anbelangt hat, waren wir auf international höchstem Niveau. Die DDR war, damals galt sie als eines der sichersten Länder. Nun muss man das nicht politisch ausdiskutieren, warum das so war und so weiter, aber es ist so. Wir hatten gegenüber der Bundesrepublik Deutschland alt, hatten wir ein Fünftel an Tötungsverbrechen. Die Gewaltkriminalität, die wir auch zum Beispiel heute haben, ja, die ist um ein Vielfaches höher, als wir es in der Mitte der 90er Jahre hatten. Und damals war es schon etwa das 5- bis 10-fache in gewissen Kriminalitätsbereichen gegenüber der Bundesrepublik Deutschland alt. Wie gesagt, man kann ja politisch reden, die Mauer und die Leute waren eingesperrt und so weiter. Ich betrachte einfach jetzt mal die Fakten. Und dann betreiben wir ja mit unseren Lesungen nicht nur die Aufklärung dieser Kriminalfälle, weil oft wird auch gesagt, ja, das wurde vertuscht. Ich habe in jeder Kriminalakte Zwangsartikel gefunden. Jeder Mordfall wurde, weil das ein außergewöhnliches Kapitalverbrechen gewesen ist, in der Zeitung publiziert. Wenn es vertuscht worden wäre, dann würden auch die hohen Aufklärungsquoten dagegen sprechen, dass weniger Zeitung besser ist als heute, wo wir Leute verurteilen. Da steht noch nicht mal fest, ob sie es überhaupt waren. Und da stehen sie schon groß in der Zeitung und solche Geschichten. Und die Aufklärungsarbeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir Autoren wie zum Beispiel Lothar Schirmer. Der ist jetzt, demnächst kommt der in Riverboat. Das ist ein berühmter Kriminalist, der über 25 Jahre bei Kripo Live gewesen ist. Der hat in seinem Buch Die Tricks der Gauner und Ganoven Trickbetrüger. Verbrechen von Trickbetrügern in seinem Fokus. Und das, was er macht, das ist schon blanke Prävention. Wir warnen die Leute. Wir sehen ein gesundes Misstrauen. Und wir haben erst letztens wieder einen Fall gehabt, wo ein älterer Mann aufgrund eines Telefonanrufs 20.000 Euro abgehoben hat und seine Goldmünzen, ein paar Zeitungen und weg war das alles. Wir warnen die Leute auch davor. Ja.
Wenn man DDR-Kriminalität oder Bekämpfung der Kriminalität bespricht, dann kommt unwillkürlich bei irgendjemanden auch die Verbindung zur Stasi durch. Welche Rolle spielen die bei der Aufklärung? Haben die die Kriminalisten arbeiten lassen? Gab es da Berührungspunkte oder gab es da Konkurrenz, so wie das mitunter in modernen Filmen dargestellt wird, BKA gegen Landespolizei oder so?
Also ich weiß nur das, was mir die Kriminalisten selber erzählt haben. Ich weiß es nur, was mir Hans Thiers erzählt hat. Eine Konkurrenzsituation in dem Falle gab es bei ihm, so hat er mir das erzählt, gab es bei ihm nicht. Wenn sie Technik brauchten, haben sie die Technik gekriegt. Aber es gibt Kriminalfälle, wo die Stadtsicherheit selbst ermittelt hat. Wir haben einen solchen Fall bei uns in unserem neuen Buch drin, die Serienmörder der DDR. Und zwar sterben 4 Säuglinge in einer städtischen Klinik in Leipzig. Und dort ruft der Chefarzt aufgrund dieser Vorkommnisse den Kreisdienststellenleiter des MFS Leipzig an. Und der schickt die Kriminalisten des MFS, diesen Fall aufzulösen bzw. zu klären, weil es nicht auszuschließen war, dass, jetzt zitiere ich in Anführungsstrichen, fremde Kräfte dort eventuell am Werk gewesen sein könnten. Das heißt, die waren dienstlich dazu sogar verpflichtet, diesen Weg so zu gehen. Wir haben Kindesmorde, da hat die MUK ermittelt. Da hat sich das MFS überhaupt gar nicht eingemischt. Da hat die MUK ermittelt. Aber hier ermittelt die Spezialkommission des MFS, das waren alles Kriminalisten, in dem Fall ermitteln die. Und auch relativ schnell kommen sie dahinter, es ist eine Krankenschwester, die geistig verwirrt gewesen ist. So, jetzt kann man diesen Fall im Fernsehen natürlich darstellen und kann diese Stasi-Keule schwingen. So, aber die Fakten sind doch immer nüchterner und nicht so spektakulär, wie man das manchmal in einen Fernsehfilm packen kann. Was wiederum nichts ändern oder heißen soll, dass ich die politische Diskussion jetzt dadurch nicht erfasse. Ich gehe einfach in die reine kriminalistische, strukturelle Arbeit rein.
Michael, erstmal vielen Dank für diese Informationen. Im nächsten Teil wollen wir uns dann mal mit der Thüringer Verlagsgeschichte ein bisschen näher auseinandersetzen.
Die Bücherbar auf Radio Frei auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen, UKW 100,4 MHz, auf Radio SRB in Saalfeld und Ruderstadt, UKW 105,2 MHz. und im Radio OKJ in Jena UKW 103,4 MHz.
Michael Kirschlager ist heute Gast im Studio und er ist Verleger in Arnstadt seit über 20 Jahren. Michael, du hast einen Blick auf die Situation der Thüringer Verleger. Die war Anfang der 90er Jahre nicht ganz einfach. Da sind viele Verlage abgewickelt worden. Einige sind neu entstanden, einige sind wieder verschwunden, aber einige haben sich auch durchgesetzt. Wie ist die Situation heute? Wie schätzt du das ein? Verlagswesen in Thüringen?
Also ich denke, wir haben einige sehr hervorragende Verlage, die in der Mehrheit alle spezialisiert sind. Wir haben keinen Verlag, der wirklich alles herausgibt.
Also jeder hat sich so eine Nische gesucht.
Jeder hat sich eine Nische gesucht. Der eine ein bisschen kleiner, der andere ein bisschen größer. Mein Freund Steffen Knabe vom Knabe Verlag macht Kinder- und Jugendbücher. Darauf hat er sich jetzt spezialisiert. Er macht auch Postkarten. Dr. Gebhardt in Ilmenau, Verlag Grünes Herz, Rino Verlag, die geben Heimatliteratur heraus, Wanderkarten, Bildbände, aber eben keine Kinderbücher. So, und wir haben uns spezialisiert auf Kriminalsachbücher und Thüringer Kulturgeschichte. Thüringer Kulturgeschichte machen wir, greifen immer mal zu. Wenn ein interessanter Autor ein interessantes Thema für uns hat, dann steigen wir damit ein und dann bringe ich mich als Historiker auch mit ein, wie zum Beispiel jetzt beim Buch von der Frau Dr. Bauer über Erfurt. Ja.
Und aber um da mal zurückzugreifen, die Verlage, die sich mit historischer Literatur beschäftigen, Rockstuhl, ja, oder Sacken, ja, sind ja auch in den letzten Jahren ziemlich groß geworden.
Ja, na, das ist ein Phänomen, dass wir klein uns halten können und auch noch wachsen. Trotz der Schwierigkeiten, die der Buchhandel mit sich bringt, weil die kleinen privaten Buchhandlungen, die gehen immer weiter zurück, die sterben praktisch ab, aus, das muss man so sagen, in diese Löcher hineinstoßen große Buchhandelsketten, immer auch nur in großen Städten, die auch ihre eigenen Sortimente haben. Da haben wir es als kleine Verlage, als Thüringer Verlage, haben wir es manchmal schwer, unsere Sortimente unterzubringen. Bei einigen Sachen geschieht das gar nicht. Da hat man überhaupt keine Chance, gelistet zu werden, reinzukommen. Das muss man so sagen. Das ist ein echtes Problem. Und da gehen natürlich viele Verlage neue Wege. Den klassischen Buchhandelsvertrieb über Buchhandlungen, der uns da dann manchmal so ein bisschen schwer gemacht wird. In Erfurt glücklicherweise nicht. In Erfurt, der Buchhandel in Erfurt ist ein sehr guter Buchhandel. Hier können wir sehr, sehr viel machen. Wir haben auch in den anderen Städten haben wir sehr gute Partner. Aber es ist eben nicht mehr die große Masse, wo wir überall in Thüringen präsent sein können. Und da gibt's dann eben den Heimatliteraturversand von Harald Rockstuhl, wo man per Katalog und via Internet bestellen kann. Und wir haben auch einen Shop auf Amazon. Ja, alle Welt schimpft über Amazon. Ich muss sagen, wenn ich Amazon in manchen Tagen nicht gehabt hätte, würde es mich gar nicht mehr geben. Weil wir auch natürlich von Amazon gelernt haben, wie wichtig das Internetgeschäft ist. Gerade für kleine Verlage, die es nicht schaffen, landesweit in Thüringen überall in jeder Buchhandlung ausgelegt oder gelistet zu werden.
Also ist das eine Alternative für euch, der Onlinehandel?
Das ist eine Alternative für uns. Wir sind in puncto Vertrieb breit aufgestellt. Wir konzentrieren uns nicht nur auf den klassischen Buchhandel, sondern wir haben auch Internetshops. Wir verkaufen Bücher bei Lesung. Wir haben über Zeitungen hier und da die Möglichkeit, was früher auch besser gewesen ist als heute, ja, die Möglichkeit, Bücher zu vertreiben. Also wir müssen uns in alle Richtungen bewegen, um die Leser zu erreichen.
Alle Richtungen bewegen. Das heißt für dich unter anderem, wenn ich jetzt so mal das Verlagsprogramm und deinen Terminplan so anschaue, dass du quasi mit deinen Autoren fast jeden Monat irgendwo unterwegs bist und eine Lesung machst.
Ich hatte jetzt in der Vorweihnachtszeit in den 3 Monaten, im letzten Quartal, hatte ich über 80 Lesungen. Und zwar nicht selten, dass ich vormittags mit dem Drachen Emil an einer Grundschule war. Und abends bei einer Kriminallesung mit Heinz Thiers völlig woanders. Das ist normal. Ich sage zum Beispiel als Autor selbst, als Drachenritter Michael sage ich nie eine Veranstaltung ab, wenn jetzt sich nicht wirklich Termine überschlagen oder sowas. Ich war letztens im Family Club in Erfurt am Drosselberg zur Lesenacht und ich bin nächstes Wochenende bin ich mit Hans Thiers unterwegs. Und dann bin ich mit Lothar Schirmer in Magdeburg, in der Ecke von Magdeburg unterwegs. Also das geht bei mir jetzt freiweg so weiter, bis zur Buchmesse. Bis zur Buchmesse haben wir regelmäßig wieder Lesungen, Termine und schon bis zum Jahresende sind noch größere Lesungen geplant mit mehreren Kriminalisten, ganze Talkrunden. In Gera am Komma eine große Kulturhalle. Da haben wir letztens eine Lesung gehabt, eine Präsentation mit Andreas Schmidt-Schaller, Hans Thier, Siegfried Schwarz, das ist der Kriminalist, der den Kreuzworträtselfall ermittelt hat. Also das war eine spannende Runde, wenn man solche großartigen Leute, Kriminalisten und auch Andreas Schmidt-Schaller als Fernsehkommissar, der ja auch große Erfahrung hat, allerdings auf einem anderen Gebiet der Kriminalistik, das hat den Leuten dann auch Spaß gemacht.
Michael, jetzt hast du schon genannt Buchmesse. Du leitest einen kleinen Verlag, also kann man sagen Familienbetrieb?
Ja, Familienbetrieb.
Also Familienbetrieb. Ja, ja. Trotzdem legst du immer Wert darauf, dass du zumindest auf der Leipziger Buchmesse präsent bist und bei allen anderen Aktionen, die jetzt im Raum Thüringen laufen für Verlage, bist du auch präsent. Leipziger Buchmesse, was bedeutet das für dich? Wie viel Aufwand musst du betreiben und rentiert sich das denn überhaupt für dich?
Leipziger Buchmesse. Ja, wir sind ja fast von Anfang an in unserer Verlagsgeschichte in Leipzig dabei gewesen. Ich habe im Raum Halle Leipzig noch viele Freunde aus alten Studententagen. Und da bietet sich das an, in Leipzig auch als Verlag immer aufzuschlagen. Und man trifft immer wieder auch alte Freunde auf der Leipziger Buchmesse. Ich habe in Leipzig einen Freund getroffen, den habe ich das letzte Mal gesehen, vor über 30 Jahren. Der war Bäcker und ist in der Backstube verschwunden. Und seitdem habe ich den dann nie wieder gesehen. Seitdem weiß ich auch, wie anstrengend und hart das Geschäft die Arbeit des Bäckers ist. Und eines Tages steht vor mir mein alter Freund, der Bäcker, aus Kindheitstagen. Und wo stand er? An meinem Stand auf der Leipziger Buchmesse. Natürlich, wir haben hier die Möglichkeit zur Kontaktknüpfung mit Lesern. Dann mit Buchhandlung, mit Bibliotheken. Die Presse, die Medien sind dabei. All das spielt natürlich eine Rolle. Dann können wir Bücher verkaufen. Mittlerweile können wir jeden Tag Bücher verkaufen. Es gibt ja so ein mobiles Kassensystem. Da laufen lauter junge Mädchen durch die Gegend mit solchen Kassen. Das ist immer ganz lustig. Das ist immer gut. Also von daher kann man die Kosten solch eines Standes, die sind nicht unerheblich, die kann man natürlich ein bisschen dämpfen, indem man auch Bücher vor Ort verkaufen kann. Und man kann mal gucken, was so die Konkurrenz macht. Ja, ich stehe zum Beispiel schräg rüber vom Emons Verlag. Emons ist für mich keine Konkurrenz, weil die machen Kriminalromane. Unsere Leser lesen keine Romane, aber die Kriminalromanleser lesen auch nicht unsere Bücher. Zu grauenvoll. Sie sagen immer zu grauenvoll. Und man sieht das dann auch schön an den unterschiedlichen Covern. Emons, die haben diese Landkrimis und die Autoren sind auch regionale Krimis. Das ist auch, obwohl es da auch um Mord und Totschlag bei Emons geht, aber die Cover sind bei Weiben nicht so geartet wie unsere, wo wir,
bei euch fließt Blut.
Ohne dass wir jetzt vorne so zeichnerisch blutige Messer darstellen. Das finde ich albern. Das dürfen wir ja gar nicht machen, weil wir sind Sachbücher. Wir machen Sachbücher. Aber wir haben schon Tatortfotos, Tatortwaffen dabei. Und da ist ein Schwarz-Weiß-Foto von der Axt, die ein Mörder benutzt hat, völlig ausreichend. Und auch man kann mal gucken, wo gehen die Trends hin? Und dann ist das Messegeschehen, es ist auch der ganze Flair von Leipzig, ja. Es ist völlig anders als Frankfurt. Leipzig ist regional, ist Mitteldeutschland. Es hat ein tolles Feeling. Es ist vielleicht provinziell, weil es Leipzig, weil es in Mitteldeutschland ist. Aber es ist auch international, weil man doch auch hier und da mal ein paar große Leute sieht. Berühmte Schauspieler, berühmte Schriftsteller, berühmte Sportler, alle, die eben Bücher schreiben.
Es ist auch ein bisschen volkstümlich, weil da auch jeder hingehen kann. Und es ist ja beliebt, ne? Also die Messe in Leipzig, die wird ja auch immer wieder angenommen von Kindern und Jugendlichen und von Familien. Also das darf man nicht unterschätzen. Wenn man die schließen würde, da gäbe es wahrscheinlich einen Aufstand. Und das ist also auch für den Leser mal die Chance, an den Verleger heranzukommen oder an den Autor, was man ja sonst im Alltag auch nur mit Mühe bewältigen kann, ne?
Ja, genau. Das ist es. Genau, das ist es. Das brauche ich gar nicht zu sagen, weil du hast es gerade gesagt. Ja. Genau, das ist auch Leipzig.
Michael, wenn du auf dieser Messe, du hast gesagt, du findest Kontakt zu anderen Verlagen, du kannst Trends ermitteln. Wie sieht denn dein Verlagsprogramm im Vergleich zu anderen Verlagen in Deutschland aus? Gibt es da welche, die Ähnliches machen, oder gibt es in Europa vielleicht noch andere Verlage, die sich so mit dieser sachlichen Kriminalliteratur aus Bereich Schlesien oder was weiß ich beschäftigen? Oder hast du da tatsächlich so ein Alleinstellungsmerkmal?
Also so konsequent, wie wir das machen, gibt es in Deutschland keinen Verlag, der es so macht, wie wir es machen. Es gibt einen Verlag, Bild und Heimat, die haben eine Reihe Blutiger Osten. Die machen Taschenbücher, relativ preiswerte Taschenbücher im gleichen Layout. Die kann man alle sammeln. Und da sind auch wahre Kriminalfälle, hauptsächlich wahre Kriminalfälle, die dort den Lesern geboten werden. Aber in der Konsequenz, dass wir Bücher haben, die auch so speziell sind, wie zum Beispiel das Buch von Ralf Stauffenbiel über Mordfälle, Brände und Explosionen aus den Altkreisen des Ostharzes. Also solche Sachen machen wir auch. Als Hardcover mit Farbabbildung und Leseband, so konsequent sind wenige Verlage. Es gibt einige, die haben immer mal einen Autor dabei. Mark Benecke zum Beispiel ist auch ganz bekannt. Oder die haben den Stefan Habert, der über Serienmörder schreibt, dabei. Aber diese konsequente Ausrichtung, da kenne ich in Deutschland keinen zweiten, der so konsequent in der Richtung arbeitet wie wir. In England zum Beispiel gibt es Verlage, da kommt ja das True Crime her. Die haben Kriminalmagazine, dort haben Kriminalmagazine und diese True Crime Literatur einen völlig anderen Stellenwert als bei uns. Völlig anders. Es gibt denn in Skandinavien einen großen Verlag, den Polizeisportverlag. Ist ein Verlag der Polizei, der schwedischen Polizei. Mit denen arbeiten wir hin und wieder zusammen und die übernehmen Fälle von uns als Lizenzen. Wir haben es also geschafft, was viele nicht schaffen. Wir importieren ja schwedische Krimis zu uns. Ja, es gibt mittlerweile auch deutsche Autoren, die sich schwedische Namen zugelegt haben, weil Schwedenkrimis so furchtbar sind. Aber wir haben es geschafft, Fälle von uns nach Schweden zu verkaufen. Also es gibt Fälle, Bücher vom Verlag Kirschlager, die ins Schwedische übersetzt wurden und die dann im skandinavischen Raum auch verkauft werden. Allerdings als gute Hardcover-Bücher, aber bei weitem nicht mit den Grusel-Covern, wie wir sie haben. Da sind die Schweden dann doch deutlich zurückhaltender als wir.
Michael, ich muss jetzt nochmal von der Buchmesse zurück auf deinen Verlag kommen. Wenn du solche Autoren hast, die sich mit Kriminalliteratur beschäftigen, ist das denn in der Zwischenzeit auch interessant geworden für die Wissenschaft, sich auf eure Bücher zu stützen und eure Bücher als Quellen, als Beweis, als Beleg für Diplomarbeiten, Doktorarbeiten oder Dissertationen oder Promotionen zu nehmen? Hast du da Kenntnis drüber?
Ich weiß, dass es etliche Polizisten gibt und Kriminalisten, die unsere Bücher lesen. Und ich hoffe auch, dass sie ihnen irgendwie auch ein bisschen noch helfen können. Ich weiß, dass viele von meinen Autoren Vorträge halten, auch bei der Polizei. Ralf Stauffenbier zum Beispiel ist Kriminaltechniker, das ist ein Brandursachenermittler. Solche Spezialisten haben wir wenige. Wir bräuchten viel mehr. Aber der kann natürlich noch Wissen weitergeben. Ob das jetzt schon in Diplomarbeiten so weit gediegen ist, das glaube ich eher nicht, weil wir sind Sachbücher. Wir sind nicht Fachbücher in dem Sinne. Wir sind ja für ein breites Publikum aufgestellt. Aber was ich hoffe, ist, dass wir ein bisschen die Menschen hier und da aufklären können über die Psyche von Tätern, über Polizeiarbeit an sich. Und ich hoffe, dass der eine oder andere Tatort vielleicht, was kriminalistische Arbeit anbelangt, vielleicht etwas besser wird in der Zukunft. Aber ich weiß es nicht.
Hoher Anspruch.
Ja, ich weiß es nicht, aber die wahren Geschichten, die schreibt das Leben selbst.
Michael Kirschlager, heute hier im Studio. Danke erstmal für die Informationen. Im nächsten Teil möchte ich dann den Autor Michael Kirschlager ein bisschen näher vorstellen.
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer. Jeden dritten Sonntag im Monat ab 18 Uhr auf Radio Frei, dem Bürgerradio für Erfurt auf UKW 96,2 MHz.
Als Verleger hat Michael Kirschlager alle Hände voll zu tun. Dennoch reizt es ihn, selbst auch Geschichten zu schreiben, sich mit Geschichte zu beschäftigen. Michael, und eine Reihe oder ein Faible, das du in den letzten Jahren gepflegt hast, sind Kinderbücher, die natürlich einen historischen Hintergrund haben, die fantastisch ausgestaltet sind und die natürlich auch die Fantasie der Kinder hier in Thüringen und darüber hinaus anregen sollen. Ich denke da an die Emil-Geschichten, der kleine Drache Emil aus der Drachenschlucht bei Eisenach, der da alle möglichen Abenteuer erlebt. Wie muss ich mir vorstellen, was kommt als nächstes oder wie arbeitest du an diesen Kinderbüchern? Hast du überhaupt Zeit dazu?
Man muss sich die Zeit nehmen. Rituale sind ganz wichtig. Ich trinke früh morgens in Ruhe immer meinen Kaffee, nachdem ich meine erste Schicht weg habe. Ich fange um 7 an, bringe unsere Tochter Anna-Maria in die Schule. Danach gehe ich Kaffee trinken und versuche, eine Geschichte zu schreiben. Das gelingt mir nicht jeden Tag, aber manchmal. Und manchmal sammle ich und beobachte ich. Ich beobachte einfach uns selbst, uns Menschen. Und die nächste Geschichte, die der Drachen Emil erleben tut, ist die Geschichte, die er jetzt erlebt. Er schläft seit dem Mittelalter. Also die letzten Geschichten, Emil rettet seine Mama vor den Trollen. Die Trolle und die Drachen stellen Frieden her, weil sie erkennen, dass es besser ist, friedlich zusammenzuleben, als sich gegenseitig die Köpfe einzuhauen. Und der Drachen Emil, der geht dann wieder irgendwann in seine Höhle und schläft und schläft und schläft und er wird heute geweckt. Und es soll ein Drachen-Emil-Roman werden für Kinder und Jugendliche, auch für Erwachsene. Ich habe schon mit Steffen Knabe vom Knabe-Verlag darüber gesprochen. Der Drachen-Emil wird also von einer Kindergang, einer Kinderklicke, einer Kinderbande, wie auch immer, geweckt. Ein kleines Mädchen weckt ihn. Es sind immer die Mädchen, die Drachen wecken. Ja. Und dann wird der Drachen-Emil munter, der dann schon geschlagene 1000 Jahre alt ist. Und dann sieht er, was wir in den letzten 1000 Jahren auf dieser Welt gemacht haben.
Angerichtet haben.
Was wir angerichtet haben. Und da sieht er, dass die ganze Welt völlig auf dem Kopf steht. Dass wir uns von der Natur entfernt haben. Ich war heute früh Kaffee trinken bei euch in einem großen, großen Kaufhaus. Und da habe ich wieder gesehen, wie nachhaltig wir die Energie nutzen. Und schon, es war alles hell erleuchtet, alles blau und gelb und Neon und alles hat geglitzert. Und die Leute liefen alle mit ihren Handys durch die Gegend und spielten da drauf rum. Und keiner hatte mehr irgendwo für irgendwas ein Auge, sondern alles war irgendwie mit irgendwas beschäftigt. Aber es war für mich nicht irgendwo zu erkennen, dass wir wirklich was Wichtiges tun, wenn wir uns so bewegen. Ich nehme mich da nicht aus. Ich will da jetzt keine Kritik. Ich will nicht Klugscheißer sein. Ich nehme mich da nicht aus. Aber dann sieht man auch die Politik, die jetzt schon in solche Papiere reinschreiben muss, dass sie eine gute Politik fürs Volk machen wollen und das Richtige zu tun. Das habe ich heute früh aus dem Radio gehört. Das schreiben wir jetzt schon in Regierungsgeschichten rein. Jawohl. Nein, der Drache Emil steht stellvertretend für die Natur, für uns selbst. Und der Drachen wird munter und er sieht, was hier alles so passiert. Und er greift auch selber ein ins Geschehen. Denn eine korrupte Firma, die alles Mögliche herstellt, unter anderem auch im Wald Bäume rodet, die sie gar nicht roden dürfen, weil gewisse Bäume jetzt mittlerweile doch schon vollständig unter Naturschutz stehen, also Umweltgebiete wir haben. Und die bauen eine Art von Drohne, so ein Mittelding zwischen Drohne und Harvester und holen alte Bäume aus diesen Wäldern in der Nacht bei der Nacht- und Nebelaktion raus, um sie dieses teure Holz dann für einige superreiche in die Villen zu bauen als Parkett und als Lenker für die Autos und alles so ein Blödsinn. Und das gefällt den Kindern nicht in dieser Stadt und dem Drachen Emil gefällt das auch nicht. Und jetzt ist die Frage, was kann man dagegen tun? Und der Drachen Emil fliegt einfach los und holt da so eine Drohne vom Himmel runter. Und da beginnt das ganze Problem. Sachbeschädigung, dann fliegt da ein Drache rum, die Kinder müssen ihn verstecken und dann kriegen sie Hilfe von Erwachsenen und so weiter und so fort. Also das ist eine wüste, wilde Abenteuerstory, die eines will, wir müssen nachdenken, ob es nicht besser ist, dass weniger mehr ist.
Und das möglichst schnell an die Kinder heranbringen, damit man die für nachhaltige Gedanken begeistern kann. Das ist also wichtig. Also, der Drache Emil lässt sich nicht los. Eine Figur, die du erfunden hast und die, wenn ich das jetzt richtig deute, auch noch weiterleben wird, auch nach dem nächsten Roman. Gibt es denn noch Dinge, Michael Kirschlager, über die du noch schreiben möchtest oder über die du noch schreiben müsstest?
Also ich arbeite jetzt noch als Historiker an einem Buch, Teuflisches Werkzeug, die Burg im Krieg. Dazu gibt es eine Ausstellung, 17. Mai auf der Burg Kapellendorf. Da werde ich als Historiker wieder ein bisschen aktiv. Als Schriftsteller, es gibt so viele Romane, sehr gute Romane, dicke Bücher, die ich auch nicht die Zeit habe zu lesen. Und ich weiß nicht, ob ich das überhaupt kann. Ich glaube, ich kann das gar nicht. Romane schreiben. Ich wollte immer. Ist ja nur die größte Sache für einen Schriftsteller, einen großen Roman zu schreiben. Ich habe Kollegen, die schreiben dicke Bücher, eins nach dem anderen. Die Frage ist, was habe ich der Welt zu sagen? Es ist wirklich so viel, was ich zu sagen habe. Und dann ist die zweite Sache die, wie sage ich es? Kann ich es noch gut ausformulieren, wenigstens, wenn ich was zu sagen habe. Und das, was ich sagen möchte, das denke ich, das reicht aus, wenn ich das den Drachen Emil sagen lasse. Und ein kleines Drache-Emil-Buch in 1, 2, 3 Jahren, ich denke, das reicht. Mehr hat man eigentlich auch gar nicht zu sagen. Die dicken Romane, die überlasse ich den Kollegen, die es können. Ich glaube, ich habe dazu nicht die Nerven, die Zeit und die Kraft.
Also bleibst du im Wesentlichen beim Emil und der Rest ist historische Literatur und die Sache mit den Burgen. Ja. Das ist natürlich eine interessante Sache, die auch sicherlich aufwendig ist zu bearbeiten.
Ja, ich helfe meinen Kriminalisten, aus ihren Manuskripten Bücher zu machen. Es ist ja auch ein bisschen Arbeit, was der Verlag und der Lektor, die Redakteure machen müssen. Aber ich denke, dass der Drachen Emil für mich da auch kleine Geschichten, viele, viele kleine Geschichten auch, dass das, denke ich, für mich erstmal reicht. Und wenn ich irgendwann mal noch die Zeit habe, dann werde ich mal aufschreiben, mit welchen interessanten Leuten ich in meinem Leben zusammengetroffen bin. Und dann werde ich auch schreiben, Richard, dass wir beide uns auch kennengelernt haben.
Oh, danke. Da freue ich mich drauf. Das war immer so meine Idee, wenn junge Pioniere mal mein Leben erforschen. Aber das hat sich ja nun erledigt. Michael, vielen Dank für diese Informationen.
Bitte.
Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und wir hören und sehen uns wieder. Ich freue mich auch immer über die Ankündigungen in deinem Newsletter. Wer den bestellen will, der kann sich also auch auf der Internetseite des Kirschlager Verlages regelmäßig informieren. Vielleicht noch mal zu dieser Internetseite. Die besteht ja nun nicht nur daraus, dass du neue Bücher vorstellst. Da gibt es auch eine PDF-Version zu jedem Buch, also eine Kurzfassung, die man lesen kann. Und was ich also auch interessant finde, dass du die Leser oder die Nutzer aufrufst oder aufforderst, hier auch eigene Rezensionen zu schreiben. Wie kommt das an? Du hast, ich glaube, fast zu jedem Buch gibt es eine Rezension, die jetzt nicht von dir ist oder aus dem Verlag.
Ja, nee, also ich schreibe nie eine Rezension über meine eigenen Bücher. Es gibt Autoren, die machen sowas, aber ich mache das lieber nicht. Nein, wir stellen uns da den Leserinnen und Lesern. Wir stellen uns mit den Rezensionen und wir gucken dann auch, wo ist die Kritik berechtigt, wo ist die Kritik vielleicht überzogen, weil man kann einem Sachbuch nicht zu starke Forderungen stellen wie an ein Fachbuch. Aber wir sind schon zitierfähig und was die Preise anbelangt, also bei den Preisen, denke ich, sind wir spitze. Also die Preise sind alle fair. Ja, auch die Ausstattung, Hardcover, Fahneheftung, Leseband, die meisten, das Buch von der Frau Dr. Bauer, 1990, zwei Lesebänder sogar, rot-weiß, ne, Erfurter Stadtform, also man kann da wirklich sich nicht beschweren. Die Inhalte, das sind alles Profis, die bei uns arbeiten, für uns schreiben. Aber trotzdem gibt es immer mal hier und da ein paar Kritikpunkte. Und die liegen oftmals in der Lieferbarkeit unserer Titel, weil wir sind manchmal limitiert. Wir limitieren manche Titel. Ich habe manche einfach nur 500 oder 750 Exemplare festgelegt. Und da gibt es dann keine Nachauflagen. Und wer da dann zu spät kommt, das ist dann wirklich Pech. Also da kann man dann auch wenig tun. Da gibt's immer mal viele, also immer mal Anfragen von vielen Leserinnen und Lesern, die wollen noch Band 1 davon und Band 2 davon. Und da muss ich dann sagen, die sind alle vergriffen.
Aber zurück zur Internetseite. Das ist ja nun nochmal eine zusätzliche Aufgabe, die du als Verleger, als Autor, als Chef doch mit erledigen musst, was Verlage früher nicht brauchten.
Ja, also ich würde auch lieber am Lagerfeuer sitzen und ein gutes Thüringer Schwarzbier trinken, als meine Internetseiten zu pflegen. Ich habe mich jahrelang gegen Computer und sowas gewehrt. Ich schreibe meine E-Mail-Geschichten alle noch mit der Hand. Mhm. Aber wir kommen jetzt um dieses digitale Zeitalter, Gott, ein furchtbares Wort, kommen wir nicht mehr drumherum. Aber es vereinfacht vieles. Und ich betreue jetzt, glaube, 5 Internetseiten. Der Drache Emil hat seine eine Fanseite, www.beiemil.de. Es geht aber auch relativ einfach. Ich habe einen guten Webmaster, die Administration ist einfach, mein Fotoapparat ist da einfach dran gestöpselt, die Fotos drauf, das geht. Man darf sich nur nicht abhängig machen. Ich habe auch bei Facebook eine Seite, aber man muss immer wieder auch einen gewissen Abstand haben. Deswegen habe ich auch meine Webseite. Man kann zwar Rezensionen schreiben, aber man kann nicht permanent Kommentare loslassen. Ja, dieses immer wieder hin und her, das ist dann auch alles doch ziemlich platt. Also das machen wir nicht. Aber wir sind für jeden online, zu jeder Zeit irgendwie erreichbar.
Michael Kirschlager, heute Gast im Studio. Vielen Dank für die Informationen. Wir sehen uns wieder, spätestens zur Buchmesse oder bei einer der nächsten Lesungen. Und die Hörerinnen und Hörer können natürlich auch über deiner Internetseite sich an Terminen orientieren und dich vielleicht auch mal einladen. Alles Gute für dich und viel Erfolg.
Richard, ich danke dir. Ich wünsche dir auch alles Gute. Tschüss.
Tschüss.
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer.